InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten.
Willkommen beim InfektioPod, dem Podcast für Infektionsmedizin. Wir machen den Podcast zu dritt und wir, das sind Elena, Annette und Till, drei klinisch tätige InfektiologInnen aus Hamburg. Der InfektioPod wird unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Ja, willkommen zur 83. Folge vom InfektioPod. Heute ist Montag, der 1. Juli 2024. Und wir sind ja wie immer hier mit mir, Till Koch, und mit Elena und Annette. Aber wir haben auch noch einen Gast heute dabei und das ist Benno. Hi Benno, willst du dich vielleicht kurz einmal selber vorstellen, was du so machst und weswegen wir dich eingeladen haben?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Benno Kreuels. Ich arbeite am Tropeninstitut in Hamburg vor allem. Dort als Arbeitsgruppenleiter in der Arbeitsgruppe Schlangenbisse, wo wir uns vor allem mit dem Thema Schlangenbissen beschäftigen. Und mache zusätzlich, da leite ich die klinischen Kurse, zum Beispiel den dreimonatigen Diplomkurs für Tropenmedizin und weitere ärztliche Weiterbildung. Und habe noch einen kleinen Prozentsatz einer Stelle am UKE als Oberarzt in der Infektiologie und Tropenmedizin.
Und wie bist du denn selber zu dem Thema Schlangenbisse oder Snakebite and Venoming, wie es auf Englisch heißt, gekommen eigentlich?
Ja, ich habe, glaube ich, schon irgendwie als 7-Jähriger mit Schlangen gespielt. Das war nicht ganz, ich meinen Eltern nicht erzählt, aber ich bin mehrere Jahre in Afrika aufgewachsen und da haben wir schon mal ab und zu Stöcke genommen und in Schlangennestern rumgestochert. Das war nicht so besonders hilfreich, aber deswegen Schlangenbisse oder Schlangen haben mich Gott sei Dank nicht die Schlangenbisse, sondern die Schlangen begleiten mich schon länger, aber wissenschaftlich habe ich mich mit dem Thema ewig nicht beschäftigt. Ich habe immer gedacht, das Thema ist kein wirkliches relevantes Forschungsthema und auch kein wirklich relevantes klinisches Thema, wenn man als Arzt oder Ärztin in Afrika oder Asien irgendwo in einem Krankenhaus arbeitet. Es ist eine extrem seltene Erkrankung, man bekommt sie so gut wie nicht zu Gesicht. Dann habe ich 2019, war es glaube ich, auf dem Europäischen Tropenmedizinkongress einfach mich aus Spaß mal in die Session zu Schlangenbissvergiftung reingesetzt. Und da haben die Daten präsentiert von einer Studie in Nepal und Kamerun. Und da waren Inzidenzen in der Bevölkerung von 400 pro 100.000 pro Jahr. Und das ist unfassbar hoch, wenn man sich einmal überlegt, was das heißt. Wenn wir 100.000 Leute haben, einmal im Jahr werden 400 gebissen, dann haben wir in einer Millionenstadt schon 4.000 Schlangenbisse und in Hamburg fast 8.000. Und das ist einfach eine riesige Zahl. Der konnte ich nicht so richtig glauben, aber habe dann angefangen nachzulesen und nachzuforschen. Es ist wirklich, jede Studie taucht es auf. Die Inzidenz ist so hoch. Wenn wir Hochinzidenz-TB-Gebiete nehmen, dann sind das 100 pro 100.000. Ab da zählt es als Hochinzidenzgebiet. Und da war diese Zahlen sind einfach unfassbar hoch. Und dann habe ich mich angefangen zu fragen, woran liegt das? Habe mich weiter vertieft damit in das Thema. Und es ist einfach so, die Schlangenbisse tauchen im Krankenhaus nicht auf. Und das hat sehr, sehr, sehr viele verschiedene Gründe. Der wichtigste Grund ist aber, es ist eine Erkrankung, die trifft die Ärmsten der Armen in ländlichen Gebieten. Die Versorgung dort ist nicht mit dem Gesundheitssystem abgedeckt. Und deswegen, da wo Ärzte und Ärztinnen arbeiten, kommen die Schlangenbissopfer eigentlich selten an, nur später mit entstellenden Wunden zur chirurgischen Therapie. Aber die Notfalltherapie findet alles entweder zu Hause direkt oder bei irgendwelchen traditionellen Heilern statt. Und das ist einfach ein Thema, was dann mich gepackt hat. Und seitdem beschäftige ich mich damit und versuche die Situation etwas zu verbessern oder besser zu verstehen.
Und sag mal, Benno, wo sind denn jetzt diese Hotspots an Schlangen? Also in Hamburg gibt es ja keine 8.000 Schlangen, das sind ja hoffentlich, oder sind die Harburger Berge doch so gefährlich?
Ja, ganz so schlimm ist in Deutschland nicht. Aber in Deutschland, das untersuchen wir gerade mit den Daten der Giftnotrufzentralen, kommen wir im Moment tatsächlich, also wir gucken uns nicht die ganzen Leute an, die sich ihre heimischen Giftschlangen halten, sondern wir versuchen wirklich zu gucken, was in der freien Natur vorkommt. In Deutschland gibt es ja, ich sag mal, anderthalb Giftschlangen. Es gibt die Kreuzotter und es gibt die Aspisviper. Die Aspisviper gibt es aber nur in ganz wenigen Tälern in Baden-Württemberg. Also in den meisten Gebieten gibt es, wenn überhaupt, die Kreuzotter. Und da finden wir tatsächlich ungefähr 50 Bisse bei Menschen pro Jahr. Das ist auch wieder höher, als ich gedacht hätte. Wir sind noch nicht ganz fertig mit der Auswertung. Es fehlen noch 2 Giftnotrufzentralen. Insofern könnte die Zahl auch noch etwas steigen. Aber absolute Hotspots sind ganz klar Südasien. Also Indien ist ein Land, wo unheimlich viel ist. Laos, Südostasien ist ein Land, wo unheimlich viel ist. Nepal, hatte ich schon gesagt, zumindest in allen Gebieten, die tief genug liegen dafür. Und sonst weiß man leider relativ wenig in Afrika. In Afrika gibt es wenige Länder, die Statistiken haben, aber man sieht, dass in Westafrika, in Ghana, sind wahrscheinlich, also da sind sogar im Gesundheitssystem 10.000 Schlangenbisspatienten pro Jahr, die registriert werden. Wahrscheinlich sind es noch viel mehr, die nicht in den Krankenhäusern auftauchen. Die ganze Sahelzone ist ein Hotspot und dann im Osten rüber Kenia, Tansania, zu Malawi wissen wir eigentlich überhaupt keine, haben wir überhaupt keine Daten. Auch Sambia ist wahrscheinlich sehr, sehr hoch betroffen und es geht runter bis nach Eswatini in Südafrika. Und das sind so die Gegenden, wo wirklich viel ist. Und dann gibt's noch Mittelamerika, Brasilien ist sicher auch noch ein Hotspot. Und Costa Rica, Mexiko.
Das ist ja sehr gefährlich.
Und Asien, und Südostasien ist generell auch ein Gebiet, wo ganz viel überall ist? Oder gibt's da auch Hotspots? Weißt du das auch?
Die Hotspots sind immer da, wo die Leute kein Geld haben. Also wenn man sich irgendwie Vietnam anguckt, wo es schon Mähdrescher gibt, und das Nachbarland Laos, wo noch barfuß durchs Feld mit der Sense gelaufen wird, da kann man sich ja vorstellen, wo die Hotspots sind. Und das heißt, die ländlichen Gegenden, wo die Menschen nicht das Geld haben, mit Schuhen loszulaufen, maschinell Landwirtschaft zu betreiben, und vor allem auch zur Essenssuche irgendwo in Busch gehen. Überall da sind mehr Schlangenbisse als in den Gegenden, wo die etwas reicher sind.
Ja, wir hatten in Vorbereitung auch schon mal so ein bisschen die Frage gehabt, wieso macht ihr denn eigentlich einen Podcast über Schlangenbisse? Das ist ja gar keine Infektionskrankheit. Aber da hattest du vorhin auch schon mal was dazu gesagt. Das fand ich eigentlich ganz, ganz, ganz gute Herangehensweise an die Sache, ne? Also du sagtest ja, das ist eine der neglected tropical diseases. Also eigentlich sozusagen schon in dem Themenkomplex, mit dem wir uns beschäftigen, schon auch mit drin, aber eben dann doch nicht so beackert wie vielleicht andere Krankheiten, ne?
Und vielleicht muss man für alle, die nicht so tropenmedizinisch bewandert sind, diese Kategorie der NTDs, der Neglected Tropical Diseases, nochmal ein bisschen erklären, ne?
Genau, es gibt die Neglected Tropical Diseases, die sind, ist eine Liste von inzwischen 21 Krankheiten. Und da sind Erkrankungen drauf, die WHO als gesundheitsrelevant betrachtet, die nicht ausreichend finanziert sind, wo wenig Forschung passiert, und deswegen sind die auf die Liste gekommen, um da wirklich dazu mehr Forschungsgelder zu mobilisieren, mehr Öffentlichkeit zu mobilisieren. Und das klappt mal mehr, mal weniger, muss man sagen. Bei Schlangenbissen klappt es nicht so richtig. Das hat sicher viele Gründe. Bill und Melinda Gates springen halt auf sowas gerne auf, wenn es die One-Pill-Solution gibt. wenn es eine komplizierte Erkrankung ist, und da ist NOMA als unheimlich spannende Erkrankung gerade mit draufgekommen auf die Liste. Sobald die Erkrankung kompliziert ist und die Lösung kompliziert ist, wollen Funder wenig damit zu tun haben, sodass das bei Schlangenbissen noch nicht so besonders erfolgreich war. NOMA ist eine bakterielle Erkrankung, die vor allem das Gesicht zerfrisst. Es gibt verschiedene Bakterien, die da die Ursache sind. Es ist unheimlich wenig dazu bekannt, was prädisponierende Faktoren sind, aber es ist vor allem Mangelernährung und es ist eine Erkrankung, die vor allem in Westafrika verbreitet ist und dann das komplette Gesicht einmal auffrisst. Und die ist durch starkes Zuarbeiten von Ärzte ohne Grenzen jetzt auch auf die Liste gekommen. Aber Schlangenbisse sind durch Kofi Annan, der frühere UN-Generalsekretär aus Ghana, der hat unheimlich dafür gearbeitet, dass Schlangenbisse da drauf kommen. Ein Ausspruch von ihm ist, the biggest public health crisis you've never heard of. Und das ist genau das Problem, was war. Und ich habe es ja auch sehr, sehr lange nicht geglaubt, dass das wirklich ein Problem ist, bis ich dann irgendwann mal mit den nackten Zahlen konfrontiert wurde. Und Schlangenbisse sind die einzige Erkrankung auf dieser Liste, die keine Infektionserkrankung ist. Aber das Problem ist, was sind denn Schlangenbisse? Schlangenbisse sind keine Infektionserkrankungen, deswegen sind sie auch nirgendwo in irgendwelchen Funding Calls berücksichtigt. Wenn man sich anguckt, im Infektio-Podcast sind sie jetzt drin. So muss es weitergehen. Es soll nicht immer die einzige NTD sein, die ausgenommen wird, weil es ist ja keine Infektionserkrankung, sondern es soll die einzige NTD sein, für die die Ausnahme gemacht wird, dass sie doch eingeschlossen wird. Mhm. Aber es ist bei EDCTP, also beim Europäischen Clinical Trials Partnership für Neglected Tropical Disease, alles außer Schlangenbisse. Und das ist einfach total häufig. David Worrell, alte Tropenmediziner aus England, der sich auch lange mit Schlangenbissen beschäftigt hat, der das Oxford Handbook for Clinical Tropical Medicine geschrieben hat, der sagte mal, everyone loves to talk about snake bites, but if you ask them for money, they will laugh at you. und so ist es leider ein bisschen. Genau, und dann sagt man, ja, was sind denn Schlangenbisse? Schlangenbisse sind auch keine non-communicable disease, weil sie werden ja doch irgendwie übertragen und da sind sie dann auch ausgeschlossen. Da geht es dann um Herzerkrankungen. Und deswegen ist es eine eigene Kategorie und im Endeffekt ist es eine Vergiftung. Ja. Mhm. Es ist eine Vergiftung, die aber verursacht wird durch Tiere, die durch den Mensch-Konflikt mit der Umwelt relevant wird. Und man muss sagen, dieses ganze One Health, der One Health Ansatz, also dass man nicht nur die Gesundheit des Menschen, sondern auch der Tiere und der Umwelt idealerweise mit einbezieht, da passen Schlangenbisse unheimlich rein. Mhm. Weil Schlangenbisse sind zwar eine schlimme Erkrankung, aber Schlangen an sich sind absolut relevant. Es ist die einzige NTD, wo es Ausrotten noch nicht mal erstrebenswert wäre. Man könnte ja sagen, wenn man jetzt an Lassa denkt mit Mastomys natalensis in Westafrika, wenn es keine Schlangen gibt, dann gäbe es mehr Mastomys, dann gäbe es mehr Lassa. Und es gibt unheimlich viele Erkrankungen, die durch Beutetiere übertragen werden von den Schlangen. Und wenn man sich einmal das durchrechnet, was so eine Schlange an Mäusen pro Woche essen kann, das können mal bis zu 6 Mäusen sein. Und wenn man sich ausrechnet, das exponentielle Wachstum mit dem Vermehrungsverhalten von 6 Mäusen, dann hat man ein Jahr später aus diesen 6 Mäusen 2000 Mäuse. Und das alles nur durch eine Schlange verhindert.
Ich muss sagen, ich war im Rahmen meiner Ausbildung während des Studiums mal in Ho Chi Minh City in Südvietnam. Und da gab es eine Station für Infectious Disease and Tropical Medicine. Und da waren auch extrem viele Schlangenbisse. Und das war auch schon so, wie du angesprochen hast, dass die gar nicht unbedingt mit der Vergiftung kommen, sondern letztendlich mit einer Infektion an der Bissstelle. Das ist ja das, was du eben schon so ein bisschen angedeutet hattest. Ne? Damit können wir vielleicht auch so ein bisschen den Übergang machen zu den klinischen Symptomen. Was bedeutet das eigentlich, wenn man von einer Schlange gebissen wird, wenn wir von Vergiftung jetzt vielleicht erstmal sprechen?
Na, erstmal bedeutet es gar nichts. Ne? Es gibt irgendwie über 4000 Schlangenarten. Davon sind weniger als 200 für den Menschen irgendwie tödlich, beziehungsweise überhaupt giftig. Die können relevante Vergiftungen verursachen. Das heißt, die 3800 können wir schon mal ungefähr wegnehmen. Wenn man von denen gebissen wird, hat man Glück. Dann ist es so, von den 200 Schlangen, die beißen, es ist auch nicht jeder Biss ist mit Gift versetzt. Eine Schlange will uns in den aller seltensten Fällen irgendwie aufessen und das Gift brauchen die Schlangen, um ihre Beute zu töten. Und das kommt zwar ab und zu vor, dass man verwechselt wird mit Beute. Es gibt so Grubenottern, die haben das Grubenorgan, das ist ein Wärmesensor und wenn da plötzlich ein Fuß auftritt neben ihnen, dann schnappen sie zu, weil der Fuß so die ähnliche Größe und Temperatur wie eine Maus oder Ratte haben kann. Dann kann man mal damit verwechselt werden, aber ansonsten versuchen sie einen vor allem abzuschrecken mit den Bissen und sie wollen ihr Gift nicht verschwenden, weil es dauert auch mehrere Tage, bis sie das irgendwie nachgebildet haben. Deswegen erstmal, eine Schlange will einen nicht töten, sondern sie wollen sich meistens nur verteidigen.
Und mal so Basic-Biologie-Fragen. Die Schlange kann sich aussuchen, ob sie sozusagen Gift aktiviert oder ob sie Gift in ihren Zahn tut oder so?
Das können sie steuern. Es ist nicht ganz bekannt, wie gut sie das steuern können und wie genau sie es steuern können, aber sie können das durchaus steuern. Das ist wahrscheinlich auch von Schlangenart zu Schlangenart unterschiedlich. Genau. Und es gab mal oder es gibt immer wieder die Behauptung, dass das Babyschlangen das nicht können und deswegen die Babyschlangen viel schlimmer sind, weil die müssen immer Gift injizieren, aber das stimmt wohl nicht. Aber jede Schlange ist in dem Moment, wenn sie eine Giftschlange ist, in dem Moment, wo sie aus dem Ei schlüpft, ist dann schon giftig und das Gift ist ähnlich potent wie bei Erwachsenen. Und dann, wenn man aber das Pech hat, von einer gebissen zu werden, die Gift injiziert, dann kommt es drauf an, was es für ein Gift ist. Und dieses Gift variiert oder ist sehr, sehr, sehr variabel. Deswegen ist Schlangenbissvergiftung auch nicht eine Erkrankung, leider. Mhm. Sondern es sind, erstmal gibt's mehrere Klassen der Gifte. Das ist immer ein komplexes Proteingemisch. Und je nachdem, welche Komponenten da drin sind und worauf es genau zielt, verursachen sie beim Menschen eigentlich drei Hauptsyndrome. Das sicher am schnellsten wirkende Syndrom, was in ländlichen Gebieten auch am meisten gefürchtet ist, ist das Neurotoxische. Da kommt es halt zu Atemlähmungen. Und das ist einmal, gibt es ein postsynaptisches Gift, das ist so ähnlich wie Curare, das führt halt einfach zu einer kompetitiven Acetylcholin-Verdrängung am neuromuskulären Spalt. Und dann gibt's aber auch.
Das ist das Fallgift von den Fröschen, oder? Wenn ich mich an meine.
Das war das Fallgift.
Genau.
Und das haben zum Beispiel Kobras haben das. Dann gibt's aber auch bei Mambas oder bei den Crates in Südostasien gibt's auch noch ein präsynaptisch wirksames und das zerstört die neuromuskuläre die Endplatte da. Und das führt dann dazu, dass man deutlich länger noch gelähmt ist, was natürlich bei Intensivtherapie und Beatmungsdauern relevant ist. Und
also mir auch das führt am Ende. Propedeutik ist sozusagen, das wirkt alles an der Synapse, also an dem Übergang von einer Nervenzelle zur anderen, wo eigentlich genau, sozusagen immer der Switch von elektrisch auf chemisch ist, über diesen synaptischen Spalt und dann da greifen sie irgendwie ein.
Genau, da wirkt es und führt halt dazu, dass es einmal schlaffe Lähmungen macht. Es kann auch bei den Präsynaptischen kommt es auch zu Faszikulationen, dass die wirklich so krampfen und schütteln sich, die Opfer. Kann man, wenn man das einmal sich angucken möchte, die Wirkung, gibt's seit einfach mal auf YouTube den Mamba-Biss mit dem Löwen, Lion Gets Bitten bei Black Mamba googeln. Da sieht man einmal, was das für Auswirkungen haben kann. Und da ist es so, erst führt es zu einer Schwäche, das merkt man am ersten mit einer Schwäche der Augenlider und dann am Ende zu Atemlähmung. Mhm. Und das ist natürlich, wirkt relativ schnell. Da gab es neulich einen Bericht aus Südafrika von einer Schlangenfängerin, die versucht hat, eine schwarze Mamba aus einem Auto zu entfernen. Die Mamba war aber länger, als sie dachte und guckte plötzlich am anderen Ende hoch und biss ihr in die Hand. Und die ist dann mit wehenden Fahnen ins Krankenhaus gefahren, hupend, und war 20 Minuten später irgendwo in der Notaufnahme und ist da dann kollabiert und war sofort, hatte einen Atemstillstand. Die hat's überlebt, aber das kann bei denen kann es so schnell gehen. Und dann das zweite Wichtige, was vor allem zum Beispiel bei Echis oxalatus, die vor allem in der Sahelzone relevant ist, das ist ein Hämatotoxin. Echis oxalatus ist auf Klarnamen die Carpet Viper und auf Deutsch fällt es mir gerade nicht ein. Teppichviper, das ist das Problem. Diese Übersetzungsprogramme bei Schlangennamen funktionieren leider überhaupt nicht. Das ist die westafrikanische Sandrasselotter. Und die macht halt Blutungen. Und das kommt zu einer Aktivierung, also es kommt sowohl zu einer prokoagulatorischen, also progerinnungseffekten, als auch gerinnungshemmenden Effekten. Das heißt, es entstehen Blutgerinnsel, gleichzeitig bluten die Leute. Und da hat man deutlich mehr Zeit, bis man verblutet. Deswegen hat man da auch Zeit, irgendwo hinzukommen, wo man dann behandelt wird. Die werden tatsächlich auch in Krankenhäusern noch gesehen. Bei den Neurotoxinen weiß man einfach nur in Gegenden, wo wirklich gute Gesundheitsversorgung ist, also dass es die Bisse gibt, sonst schafft man es einfach nicht ins Krankenhaus in der Zeit, wahrscheinlich. Und das machen auch noch andere Schlangen, zum Beispiel die in Asien, die Malayan Pit Viper. Und im südlichen Afrika, die Boomslang. Die Boomslang kennt man vielleicht aus so schlechten Filmen wie Bullet Train. Da spielt die Boomslang in einer etwas sehr überzeichneten Version eine Rolle als Mordwaffe, wo plötzlich allen das Blut aus allen Öffnungen spritzt, wenn sie gebissen hat. Oder man kennt sie vielleicht auch aus der Bild-Zeitung, weil im Moment ist in Schleswig-Holstein eine Boomslang gesichtet worden, die dort wohl von einem Züchter ausgesetzt wurde. Und das, naja, mal gucken, ob die gefunden wird.
Sag mal, wo in Schleswig-Holstein genau, würde mich persönlich jetzt interessieren.
Das kann man googeln. Das ist eher okay. Richtung Ostsee als Richtung Nordsee.
Okay, dann ist gut.
Sag mal, und Benno, soll man die Schlange mit in die Notaufnahme bringen oder mit ins Krankenhaus? Wie sollen die Patienten das machen? Ist das besser, damit man weiß, wovon die gebissen worden sind?
Also lieber nicht mitbringen, weil auch eine tote Schlange kann noch beißen, sagt man. Stimmt natürlich nicht, aber die Zähne können raushängen und ich kann mich trotzdem an den Zähnen verletzen. Und da kann trotzdem noch Gift übergehen. Deswegen Schlange eigentlich eher nicht mitbringen. Vor allem mitbringen müsste man sie ja fangen und töten. Und wie Till schon gefragt hat, wenn sie steuern kann, ob sie Gift abgibt, wenn sie das erste Mal mit kein Gift nicht weit kommt, dann beißt sie halt beim zweiten Mal mit Gift beim Versuch zu töten. Deswegen, man soll sich schon versuchen zu merken, wie sie aussieht oder ein Foto machen. Und wenn sie getötet ist, kann man sie auch in der Tüte mitbringen. Aber es ist definitiv nicht empfohlen, dann auf Jagd zu gehen und die Schlange noch zu versuchen zu töten. Ja. Aber du hattest eigentlich ja nach den Infektionen gefragt, vor einer Viertelstunde, bevor ich angefangen habe zu reden. Und das ist tatsächlich ein Problem bei den beim dritten Syndrom. Und das dritte Syndrom ist das Zytotoxische. Mhm. Und das Zytotoxische führt vor allem lokal zu Schwellungen und lokal zu Nekrosen. Und diese Nekrosen sind natürlich, nekrotisches Material ist für Infektionen relevant, empfänglich. Und wenn diese Nekrosen auch noch traditionell behandelt werden. Wir schmieren ja als Menschen immer gerne irgendwas auf Wunden drauf. Und das ist vielleicht nicht das Ideale, wenn es nicht steril ist. Und es wird halt häufig genug gemacht, ne? dass irgendwelche traditionellen Pasten draufkommen. Oder dass wirklich ausgedehnte Nekrosen dazu führen, dass da Infektionen draufkommen. Es wird häufig irgendeine Erde drauf geschmiert und mit einer Kräutermischung oder sowas. Und das ist halt selten steril. Ja. Wenn man Glück hat, ist die Kräutertinktur mit 70%igem Alkohol angefertigt, dann wirkt es vielleicht. Aber es ist halt häufig so, dass diese Wunden sich dann infizieren. Und da ist es nicht ganz klar, ob es wirklich die Wunde ist, die oder der Keim ist, der aus dem Schlangenmund kommt. Das ist so ein Thema, was wir auch demnächst nochmal versuchen wollen zu untersuchen oder ob das einfach die Umgebungskeime sind. Also man findet relativ häufig Morganellen und man findet ab und zu mal auch Salmonellen. Das spricht schon so ein bisschen dafür, dass das vielleicht aus dem Schlangenmund kommt, weil die findet man da in den Reptilien. Aber da ist wenig zu bekannt. Und das ist auch wirklich nur bei denen, die ausgeprägte Nekrosen entwickeln. Da ist ein Schlangenbiss anders als andere Tierbisse. Ein Schlangenbiss an sich ist kein Grund, ein Antibiotikum prophylaktisch zu geben. Was wir auch leider immer wieder überall sehen, auch in Deutschland.
Das hilft halt immer so gut gegen alles, ne? Antibiotika ist doch super.
Antibiotika.
Aber sag mal, apropos Anti, schlaue Überleitung. Man kann ja, es gibt ja Antidota, ist das die Mehrzahl? Antidote, die man geben kann?
Antitoxine ist einfacher.
Ah, okay, Antitoxine, sehr gut. Gibt es denn für jeden...
Oder Antiseren.
Ah, okay, das ist einfach. Das ist, dann muss ich mir nicht so einen abbrechen hier mit meinem Latein. Und sag mal, gibt es denn für jedes Gift ein Antiserum? Oder also gibt es das prinzipiell? Ist das verfügbar?
Wie wird es eigentlich hergestellt?
Und wie wird es hergestellt? Genau. Sag doch mal was dazu. Es ist so spannend, jetzt zu hören. Ich könnte noch stundenlang zuhören. Erzähl einfach mal weiter.
Ja, man könnte, also Antiserum wird prinzipiell immer noch so hergestellt wie vor 100 Jahren. Es gibt zwar biotechnologische Ansätze, monoklonale Antikörper herzustellen, aber wie sagte Andreas Lautzen, der ein Däne, der da sehr, sehr aktiv ist in den monoklonalen Antikörpern, sagte, die heutigen Antivenine sind wie eine Bluttransfusion von einem Pferd zu erhalten. Und das trifft es eigentlich ganz gut, weil die werden immer noch so hergestellt wie das Antidiphtherietoxin vor 100 und x Jahren. Man nimmt eine Schlange, man melkt die Schlange und man spritzt einem Pferd das Gift und wartet dann, dass das Pferd Antikörper bildet. Und wenn das Pferd genug Antikörper gebildet hat, deswegen nimmt man ja ein Pferd, weil das ist größer. Das kann mehr ab. Es sind nicht nur Pferde, macht man auch in andere größere Säugetiere, also Kamele oder so, sind genauso da Lieferanten. Und dann nimmt man den Pferden das Blut ab und dann reinigt man das Serum auf und dann, wenn man also reinigt es auf, spaltet die Antikörper, also entweder sind halt komplette IgGs oder es sind IgG-Fragmente, die dann aufbereitet werden und möglichst von allem anderen gereinigt werden, was da drin ist. Und je nachdem, wie aufgereinigt das ist, umso mehr Probleme können die Antivenine halt auch machen, wenn man sie spritzt, weil Pferdeprotein zu spritzen führt gerne mal zu allergischen Reaktionen bis zur Anaphylaxie. Und der Herstellungsprozess ist halt unheimlich aufwendig. Und deswegen gibt es auch nicht für jede Schlange ein Gegengift. Es gibt für viele Schlangen Gegengifte. Da gibt es halt entweder den Ansatz, wir machen ein monovalentes Gegengift. Das zum Beispiel für die Kreuzotter in Deutschland gibt es monovalente Gegengifte. Oder was viel, viel häufiger ist, dass man versucht, polyvalent zu gehen. Und polyvalent heißt, wir haben Antikörper gegen verschiedene Schlangengifte da drin. Und das hilft sehr, weil die Leute nicht immer wissen, welche Schlange sie gebissen hat und auch kein Foto mitbringen und auch die tote Schlange nicht dabei haben. Und dann steht man davor und weiß nicht, was man tun soll. Dann gibt es so ein bisschen die Regeln oder klinische Guidelines, wo man darauf achten muss oder wann man überhaupt Gegengifte gibt. Da hält man sich leider wenig dran. Aber eigentlich ist sozusagen, wenn ich bei Lähmungszeichen habe, soll ich was geben. Wenn ich entweder Gerinnungstests habe, die pathologisch sind, oder die Leute irgendwo bluten pathologisch, dann soll ich was geben. Oder wenn die Schwellung schnell zunimmt oder mehr als die Hälfte der betroffenen Extremität geschwollen ist. Das sind so die drei der Grundregeln, wann man denn was geben sollte.
Und Benno, warum gibt man nicht? Also liegt das daran, dass das dann nicht vorrätig ist? Oder weil du hast gerade gesagt, dass da hält man sich häufig nicht dran, das zu geben?
Nee, man hält sich häufig dran, es zu früh zu geben. Also das Problem ist, wir neigen ja immer dazu, wenn wir es haben, geben wir was. Ja. Wenn wir ein Antibiotikum haben, dann geben wir es.
Ja.
Auch wenn keine Infektion da ist und nur ein CRP. Hauptsache Antibiotikum. Und so ähnlich ist es halt mit Gegengiften auch. Ne? Wenn ich es habe, dann gebe ich es, weil es ist ja ein Schlangenbiss.
Ja.
Da stimmt wenigstens die Erkrankung, aber häufig ist es halt nicht nötig. Und genau, und also die Thais in Thailand, das Thai Red Cross, stellt seit über 100 Jahren Antiserum her. Und die haben es so gemacht, die machen eins, da sind alle drin, das ist ein Gegengift gegen alle, die neurotoxisch wirken in Thailand, eins, die hämatotoxisch wirken und eins gegen alle, die zytotoxisch wirken. Das heißt, ich hab's da relativ einfach. Ich habe ein Schlangenbiss, ich sehe, es schwillt an, okay, dann gebe ich das. Ich sehe, es blutet, dann gebe ich das. Und das funktioniert in Thailand ganz gut. Man kann es komplizierter machen, weil eine Kobra kann neurotoxisch, aber macht auch Schwellungen, also hat neurotoxische und zytotoxische Anteile. Die Echis oxalatus, also die westafrikanische Sandrasselotter, die führt zu Blutungen, macht aber auch zytotoxische, und es ist nie ganz sauber klar zu unterscheiden. Und deswegen ist es leider so, dass das tatsächlich, und das macht es kompliziert, eine gewisse Expertise muss dabei sein. Es ist nicht so, wenn wir einen Schnelltest geben, damit kann ich Malaria testen und hier ist die Tablette, damit kannst du Malaria heilen, dann kann das auch ein Kaugummiautomat am Ende machen, wenn da alles verfügbar ist, jetzt mal übertrieben gesagt. Und das ist bei Schlangenbissen leider nicht so. Das fängt schon an mit den Produkten. Die ganzen Antiseren sind alle ohne klinische Studien. Die sind einfach so zugelassen. Es gibt bei vielen noch nicht mal präklinische Daten dazu, ob sie wirken. Das heißt, die Konzentration, die WHO hat mal so ein paar Produkte untersucht. Da bräuchte ich 99 Ampullen, um jemanden wirklich eine ausreichende Gegengiftmenge zu geben. weil es ist ja nicht körpergewichtsabhängig oder Verteilungsvolumen abhängig, sondern es hängt davon ab, wie viel Gift im Körper ist, wie viel Gegengift ich geben muss. Das heißt, es ist schon mal, Kinder kriegen dieselbe Dosis zum Beispiel. Das ist eines der wenigen Medikamente, wo das so ist. Und das fängt dann schon an mit, ich kann die Qualität überhaupt nicht beurteilen. Und wenn ich jetzt als Einkäufer irgendwo in einer Apotheke sitze und sage, welches Produkt nehme ich, dann nehme ich das natürlich, wo die Ampulle günstiger ist. Wenn ich aber davon 20 Ampullen brauche und von dem anderen Gegengift, was 5-mal so viel kostet, nur eine Ampulle, dann spare ich da auch keine Kosten. Und das ist halt nicht ersichtlich. Und das ist bei dem Thema einfach schwierig, da dran zu kommen und sich zu beschäftigen damit, welche Gegengifte funktionieren jetzt und welche nicht. Und da gibt es eine Positivliste, die die WHO gerade aufbaut. Da stehen aber bisher nur 3 drauf, die das so ein bisschen unterstützen soll. Und dann gibt es natürlich neuere Ansätze. Ne? Wir werden noch die nächsten 10, 20 Jahre werden wir mit den Antiseren, mit der Herstellung auf jeden Fall noch arbeiten müssen. Aber die neuen Ansätze sind monoklonale Antikörper, zum Beispiel da das herzustellen. Es gibt da den Vorteil, dass viele Regionen der Gifte auf dem Protein so konserviert sind, dass sie über verschiedene Schlangenspezies sich nicht unterscheiden, sodass man da, wenn man es schafft, Antikörper gegen diese konservierten Regionen zu bilden, vielleicht ein Gegengift schafft, was tatsächlich mehr als eine Art direkt abdeckt. Aber da sind wir auch noch wirklich weit von entfernt. Und eine Herausforderung dabei ist, jetzt in den ersten Studien kam auch schon wieder das Phänomen des Antibody-Dependent Enhancement tatsächlich zum Vorschein, was wir ja aus Dengue kennen, wo, wenn der Antikörper das Virus nicht komplett neutralisiert, dass es eher dazu führt, dass eine Immunreaktion überschießt und möglicherweise die Vergiftung in dem Fall schlimmer verläuft, sodass wir da wirklich noch weit von weg sind. Und das nächste Problem ist, das wird auch nicht günstig. Preis ist für die Regionen auch immer ein Thema und auch die Herstellung von monoklonalen Antikörpern wird zwar günstiger, aber im Moment ist nicht absehbar, dass wir mit einem Ampullenpreis unter 50 Euro kommen. Und das ist immer noch sehr teuer, wenn man dann pro Behandlung irgendwie mehrere hundert Euro zahlen muss. Und dann gibt's erzähl einfach.
Gibt es denn in den Regionen, wo man jetzt sagt, da sind irgendwie vermutete Hotspots an Schlangenbissen, gibt es da eine Verfügbarkeit von diesen Antiseren oder ist das wirklich was dann in irgendwie großen zentralen Krankenhäusern aufbewahrt wird, wo die Patienten dann im Zweifel eh nicht hinkommen? Also wäre das nicht so erst vielleicht der erste Schritt, sozusagen das, was wir haben, in die Peripherie zu bringen, aber ich nehme an, das muss ja dann auch gekühlt werden und irgendwie das ist ja dann das, also vielleicht, dass man da...
Es gibt 2 Arten, das Antivenin dann herzustellen. Das eine ist, es bleibt flüssig, das Zeug muss gekühlt werden und verfällt dann auch nach 2 Jahren. Es gibt aber Lyophilisierung und das Lyophilisierte muss tatsächlich gar nicht gekühlt werden. Das wird dann wieder suspendiert und dann verabreicht und das hat den Vorteil, es hält, also das Haltbarkeitsdatum ist deutlich länger, das sind meistens so 5 Jahre und es ist so, dass es nicht gekühlt werden muss. Und wenn ich keine Kühlkette einhalten muss, dann ist es natürlich deutlich einfacher zu verteilen. Und vor allem ist es auch deutlich länger haltbar, als tatsächlich auf das Haltbarkeitsdatum ist. Wir haben gerade eine Studie in Laos gemacht, wo im Rahmen der Covid-Pandemie einfach überhaupt kein Antivenin zur Verfügung stehen konnte, weil alle überall Lockdown hatten und die Kollegen an nichts rangekommen sind. Und da haben wir Abgelaufenes verwendet als Notfallmaßnahme und konnten halt dann, haben das ausgewertet und konnten zeigen, dass das auch mehrere Jahre über das Haltbarkeitsdatum noch sehr aktiv funktioniert. Und es gibt gegen eine Schlange in Asien gibt es tatsächlich nur einen einzigen Batch Antivenom. Der wurde im Jahr 2000 in Japan hergestellt. Die Bisse sind so selten mit der Schlange, dass das irgendwie nicht wiederhergestellt wird. Und die testen jedes Jahr eine Ampulle aus dem Batch, ob das noch aktiv ist. Und es ist immer noch aktiv. Und das ist jetzt über 20 Jahre her. Also das Zeug hält deutlich länger, als es eigentlich ist. Ne? Und das ist eine Ressource, die sollten wir eigentlich so nicht wegwerfen. Da sind tatsächlich jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, Regulatory Authorities sind da gefordert, da drauf zu gucken, das zu ändern. Und Aber du sagst schon richtig, die Versorgung ist ein Problem, weil das Zeug ist teuer und das wird nicht in jedes Distriktkrankenhaus gesteckt. In Ghana ist es zum Beispiel als afrikanisches Land, wo es relativ gut funktioniert, in vielen Distriktkrankenhäusern erhältlich. Auch da die Frage, welches und wie gut ist das? Aber es ist zumindest da. In Laos gibt es im ganzen Land nichts. In Vietnam haben sie es fast überall, in Thailand sowieso. Also auch da ist wieder ein ganz klarer Zusammenhang zwischen Armut und Verfügbarkeit des Antivenoms. In Malawi hat es ein Krankenhaus, soweit ich weiß. Und das ist tatsächlich ein Problem. Und ein Ansatz, an dem wir vermutlich arbeiten, da spreche ich morgen mit Kollegen, die das machen, ist, das über Drohnen zu verteilen. Das ist so ein bisschen die Frage, ist das eine technische Spielerei oder ist das wirklich was Sinnvolles? Drohnen werden inzwischen in vielen Ländern in Afrika, aber auch in Asien benutzt, um zum Beispiel Bluttransfusionen dahin zu bringen, wo sie benötigt werden, weil das ja auch so ist, dass das Mangelware ist. Ich kann sie nicht überall immer bereithalten und wenn irgendwo verfügbar ist, muss es relativ schnell gehen, wenn es gebraucht wird. Und da sind tatsächlich diverse Firmen und Public-Private Partnerships, die so eine Drohnenversorgung dafür und für ein paar andere Sachen haben. Und da könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man irgendwie ein Paket macht gegen Schlangenbisse. Und da ist einmal das Gegengift drin, in einer ausreichenden Menge. Da ist aber auch gleichzeitig ein EpiPen drin mit Adrenalin, falls es Anaphylaxie gibt, weil damit sind auch die wenigsten peripheren Krankenhäuser ausgerüstet. Eine Kanüle, ein bisschen Flüssigkeit und als allerwichtigstes ein Videotelefon, mit dem man einen Experten erreicht. Und dann hat man halt Poison Center oder sowas im Land, was 24 Stunden verfügbar ist, was dann entscheiden kann, hier geht's raus. Das kann man über WhatsApp oder andere Mitteilungen machen oder Telefonservice. Und wenn dann die Drohne dispatched wird, hat man halt gleichzeitig die Beratung noch da. Und dann brauche ich das Zeug nicht überall haben, habe es relativ schnell verfügbar und kann es, vor allem habe ich jemanden, der anleitet, wie man das dann auch einsetzt und die Dosierung steuert.
In welchem Zeitraum nach so einem Biss muss denn so ein Antiserum gegeben werden? Ich sage mal Antiserum, du sagst immer was anderes. Was sagst du immer, Anti?
Ich sage immer alles Mögliche, ich sage Anti-Venom, aber okay. es ist Antiserum, also, Antidot, Anti-Venom,
okay.
Hauptsache Anti.
Anti, sehr gut, Anti-Snake. Also sind das Stunden oder hat man da irgendwie, oder sind das irgendwie, kann das auch mal ein halber Tag sein? Weil ich meine, so gerade so Drohnen, Dispatch und Distanz, Wind, keine Ahnung, also.
Ja, unterschiedlich. Kommt okay. auf die Menge des Giftes an, kommt auf ich hatte ja die Geschichte von der Mamba.
20 Minuten, deswegen.
No chance. Da habe ich keine Chance. Ja. Da habe ich aber dann auch so keine Chance.
Ja.
Und bei den anderen würde ich sagen, je früher, desto besser. Mhm. Idealerweise innerhalb der ersten 6 Stunden.
Okay.
Das wäre schon gut. Und das ist natürlich sehr schwer zu erreichen, aber wenn ich dann gar nichts vor Ort habe, ist es immer noch besser, wenn es später kommt. Bei den Blutungen hat man sicher auch noch ein bisschen mehr Zeit. Aber so schnell wie möglich.
Ja. Benno, du hast Experten angesprochen, so die im Hintergrund dann eigentlich arbeiten sollten oder beratend sein sollten. Wie ist denn so die fachliche Expertise in den Ländern? Gibt es da so Experten, die gut ausgebildet sind oder ist das so zumindest eine
Hauptstadt? Auch das kommt darauf an, wo man hingeht. In Vietnam können sie es. In Thailand sicher auch. In Malaysia gibt es ein Poison Center, die genau dieses Prinzip eigentlich machen. Wobei sie da das Antivenom halt überall verfügbar haben. Aber sie haben die Expertise, machen sie in einer WhatsApp-Gruppe und telefonisch. Ja. Und in Afrika wird es dann deutlich schwieriger. In Kenia gibt es ein sehr, sehr gutes Center. Das ist aber tatsächlich geleitet von einem Veterinärmediziner, was nicht heißt, dass er es nicht kann. Es ist bei Schlangenbissen sowieso meistens so, dass die Biologen, die sich mit den Schlangen beschäftigen, besser über die Behandlung Bescheid wissen als die Ärzte im Krankenhaus. Und in Ghana gibt es wenige. Ne? Aber in Malawi gibt es, glaube ich, keine, der sich damit wirklich beschäftigt hat, bevor wir angefangen haben. Aber seit wir da so seit 2-3 Jahren ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen und ich über meine Verbindungen an die Unis immer mal wieder mit Leuten rede, haben wir plötzlich die ganze Notaufnahme, die ganze das ganze Department for Emergency Medicine an der Uni ist interessiert daran, möglicherweise an diesem Drohnenprojekt mitzuarbeiten, die Expertise zu stellen, Poison Center aufzubauen. Und es gibt dann, man muss ja nicht viel können, ne? Also es ist ja nichts, was man nicht in wenig Zeit für die meisten Bisse sich beibringen lassen können. Und die klinische Erfahrung kommt dann halt mit den Behandlungen. Und da wird man sicher noch Expertise von auswärts mit dazu holen müssen. In Südafrika sind Leute, die kennen sich unheimlich gut aus. Und wie bei aller neuen Sachen, die man bringt, braucht man Lehrer an Bord, die es lang gemacht haben und beibringen können. Und mit der Zeit können die sich dann zurückziehen und die Leute können es selber.
Ich glaube, wir sind jetzt an einem ganz guten Punkt, wo wir mal über deine Arbeit oder die Arbeit deiner Forschungsgruppe sprechen können, oder? Was macht ihr denn für Projekte? Vielleicht magst du mal erzählen.
Genau, das mit den Drohnen ist ja noch Zukunftsmusik. Genau. Mal gucken, was da
hört rauskommt. Sich aber noch eine gute Idee an.
Spielerei ist. Mal sehen, die Idee hatten glaube ich schon einige. Aber es ist das Schöne da, man könnte es bei Tollwut genauso replizieren. Ne? Bei Hundewissen ist ja auch so, wir haben Zeit, es muss aber möglichst zügig sein. Ja. Trotzdem muss ich irgendwie ein bisschen wissen, wie ich was um die Wunde verspritze. Das heißt, auch da könnte man das Tollwut-Paket oder das Schlangenbiss-Paket irgendwo zentral lagern und losschicken. Und auch das Zeug verfällt oder muss gekühlt werden im Zweifel. Und auch das wär ein Ansatz dafür. Und das Integrieren von verschiedenen Fachdisziplinen und verschiedenen Erkrankungen macht immer Sinn, um das möglichst kosteneffektiv zu nutzen. Und ja, wir beschäftigen uns mit zwei Sachen. Das eine ist ja, ich hatte am Anfang gesagt, diese Zahlen haben mich einfach massiv beeindruckt, diese 400 pro 100.000. Und wenn man sich das anguckt, es gibt eine Veröffentlichung vor 2 Jahren irgendwie von der Global Burden of Disease, die haben für Afrika ganz komische Sachen modelliert. Und dann sieht man einfach, wenn man in die Rohdaten geht, für Afrika gibt es überhaupt keine Daten. Die haben, ich weiß nicht, was die modelliert haben, aber die Methode funktioniert jedenfalls anscheinend auch ohne Daten. Und das ist einfach dieses Datenloch, versuchen wir so ein bisschen zu stopfen. Da gibt es unheimlich viele Initiativen. Wir haben jetzt gerade in Gabun eine Studie abgeschlossen, mit über 12.000 Personen einfach gefragt, wie viel davon hatten Schlangenbisse im letzten Jahr, was waren das für Bisse und so weiter, um das ein bisschen zu beschreiben und den Burden of Disease einfach festzustellen. Und auch da ist die Inzidenz irgendwo bei 250.000 pro 100.000. Das Gleiche machen wir jetzt in Malawi in 2 Distrikten, um das einmal zu beschreiben, dass wir einfach wissen, was sind die Zahlen, was sind die Hotspots, wie ist das verteilt. In Malawi werden wir es wahrscheinlich noch ausweiten, dass wir wirklich einmal alle Krankenhäuser im Süden abfahren, zumindest und versuchen zu gucken, was in den Akten kundig geworden ist. In Sierra Leone machen wir eine ähnliche Studie, wo wir auch einmal gucken wollen, was sind überhaupt die Zahlen? Stimmt das, dass wir überall so viel haben oder wie variiert das und wo ist es relevant? Gleichzeitig ist tatsächlich in Afrika in vielen Ländern gar nicht bekannt, welche Schlangen beißen, was sind die wichtigsten Syndrome, wie kommen die Leute, wie lange brauchen die Leute ins Krankenhaus. Und deswegen haben wir an diversen Krankenhäusern, bauen wir prospektive Datenbanken auf, in Ghana, in Malawi, auch in Sierra Leone, wo wir einfach versuchen wollen, alle die dann auch ankommen, mal zu beschreiben, was sie denn haben. Welche Syndrome sind wichtig, welche Schlangen sind wichtig, wie lange kommen die Leute, wie lange brauchen sie. Und das Ganze versuchen wir gleichzeitig mit irgendwie Trainings zu verbinden und gegen Gift dann zur Verfügung zu stellen, was dann angewendet wird, um die Leute auch dazu zu bringen, ins Krankenhaus zu kommen. Gleichzeitig versuchen wir mit traditionellen Heilern Kontakt aufzunehmen. Ich habe in Malawi zum Beispiel einen Doktoranden, der schon lange da ländlich in Malawi oder ist in Malawi, das ist ein Malawier, der ist da aufgewachsen, er lebt aber länger in dieser ländlichen Region und der versucht da mit den traditionellen Heilern irgendwie Kontakt aufzunehmen, wie die ihre Rolle sehen, weil das wird immer der First Point of Call sein für jemanden und wie kann man die integrieren in möglicherweise ein Referral-System, dass die Bisse, die wirklich relevant sind, wir haben ja schon gesagt, die meisten brauchen wahrscheinlich gar nichts, aber dass sie die weiterleiten. Und dafür muss man erstmal versuchen, Vertrauen aufzubauen, verstehen, wie sie arbeiten. Da sind wir dran. Und dann in Vietnam haben wir gerade ein Projekt, was wahrscheinlich finanziert ist. Da fehlen noch die letzten Vertragsunterschriften. Aber da wollen wir einfach evaluieren, weil Vietnam ein Land ist, wo unheimlich digital Technik funktioniert und viele Leute auch Smartphones haben. Wollen wir so ein bisschen ausloten, ob und wenn ja, was für Apps funktionieren könnten. Wir haben ja irgendwie, jeder von uns hat irgendwelche Gesundheits-Apps auf dem Handy. Ich glaube, jeder benutzt die Apps, die er oder sie jeden Tag braucht. Die bleiben auf dem Handy. Die Sachen, die man nur einmal im Jahr aufmacht, die fallen dann wieder runter. Mhm. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, bringt es was bei Schlangenbissen? Weil das sind dann wieder so Sachen, wo man dann irgendwie wir lesen dann bei Up-to-Date nach. Und Up-to-Date steht zu Schlangenbissen, außer zu Klapperschlangen, nicht so besonders viel. Und gibt es was für Informationen könnte man bereitstellen? Wollen die Leute ein Schlangenidentifikationstool mit AI? Was zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen irgendwie schon getestet hat, was ganz gut funktioniert. Wollen die Leute eigentlich nur eine Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, der Ahnung hat? Und da wollen wir das so ein bisschen ausloten, welche App könnte funktionieren? Und am Ende haben wir idealerweise einen Click-Dummy, sodass man nicht irgendwas programmiert, was dann nachher keiner nutzt. Und einfach gucken wollen, welche Komponenten könnten da gut reinpassen. Und das Ganze einfach mit dem Ziel, die Behandlung von Patienten im Krankenhaus zu verbessern. Das heißt, wenn ich weiß, hier ist eine adäquate Versorgung, dann kommen die Leute auch eher. Und das ist, er hat ja gesagt, die meisten gehen zum traditionellen Heiler, was daran liegt, dass der Nächste ist. Aber wenn ich das Krankenhaus 10 Kilometer weiter habe und da ist auch nur ein Arzt oder ein Physician Assistant, der auch nicht weiß, was er tut, dann spare ich mir die 10 Kilometer. Wenn ich aber weiß, dass da was Adäquates mir zur Verfügung steht, dann fahre ich vielleicht die 10 Kilometer. Und deswegen dieses Verbessern der Versorgung, wenn sie im Krankenhaus ankommen, dass da nicht, ich sag mal, Schmuh gemacht wird, zum Beispiel Gegengift gegeben wird, wenn es gar nicht nötig ist und dann die Anaphylaxie den Patienten tötet. Das ist die schlimmste Presse, die man kriegen kann. Bin ins Krankenhaus gegangen, mir tat eigentlich gar nichts weh, ich bin von der Schlange gebissen, die haben mir was injiziert und dann war ich tot. Erzählt dann natürlich nicht der selber mehr, aber jemand anders. Das versuchen wir dran zu arbeiten. Und dieser Fokus auf Verbesserung von Versorgung von Patienten in Krankenhäusern ist eigentlich der Fokus der Arbeitsgruppe. Und das machen wir, wie gesagt, vor allem bei Schlangenbissen. Machen aber auch, wie ihr wisst, so ein bisschen Point-of-Care-Ultraschall noch, eigentlich habe ich damit mal angefangen in Malawi, und das ist im Zentralkrankenhaus wird es sehr, sehr viel benutzt jetzt von den Klinikern, dass wir weg sind von dem System, dass es immer ein Radiologe sein muss, dass wir schneller Diagnosen kriegen, und da gehen wir jetzt in die Distrikte rein und versuchen, warum oder was bräuchte es, damit dieser Ansatz, wir machen einen Ultraschall, bevor wir einen Pleuraerguss punktieren oder wir gucken mal nach einer extrapulmonalen Tuberkulose, dass das da adäquat angewendet wird.
Spannend. Und wie oft bist du selbst unterwegs im Jahr?
Meine Familie sagt zu oft.
Benno, jetzt haben wir schon gehört, dass ein Problem total das Funding ist. Gibt es denn irgendwas, wie dich Leute unterstützen können? Oder können dich eigentlich nur große Donoren, also nur wenn man Gates heißt, unterstützen?
Je größer der Haufen, desto besser. Also ich sag mal, die Studie in Gabun für die Inzidenz oder was wir in Sierra Leone haben, wenn wir die Budgets dafür angucken, auch das in Malawi, das sind keine Millionen, ne? Sondern das sind 20.000 Euro, die wir da brauchen, um wirklich valide Daten rauszukriegen. So viel Geld braucht man schon. Was ich tatsächlich mal überlegt habe, ist, ob ich einfach irgendeine Möglichkeit zur Finanzierung von Gegengiften aufstelle, weil eine Ampulle Gegengift kostet jetzt wirklich nicht die Welt, und dass wir dann Geld einfach über einen Verein oder sonst was sammeln, um Gegengiftgeld zu haben, weil das ist das einfach, dass wir ein wirksames Gegengift haben, ist das Essentiellste überhaupt, um zu sagen, wir haben eine adäquate Behandlung und wenn wir es noch richtig anwenden, umso besser. Und da würden auch kleinere Beträge natürlich helfen, um sowas aufzubauen. Das Problem, was da noch ist, ist das ganze Regulatorische. Wer kauft das Gegengift? Wo kaufen wir das ein? Es ist Medikamentenbeschaffung. Wie kriegen wir die Gelder dahin? Und das haben wir alles noch nicht. Da arbeiten wir gerade dran, dass die Wege dafür zu bereiten, weil das Gegengift ist in den meisten Ländern gar nicht zugelassen. Es steht zwar auf der Essential Medicines List, ist aber dann auch nicht ganz so einfach zu importieren. Deswegen, da arbeiten wir noch dran, aber das ist vielleicht im nächsten Jahr dann irgendwas, wo, wenn man weniger Geld hat, auch sehr sinnvoll einsetzen kann, weil je größer die Gruppe, desto größer wird der Haufen.
Cool. Ja, dann werden wir vielleicht nochmal nachberichten, wenn es da auch für uns Einzelpersonen was zu tun gibt. Ja. Cool.
Ich fand es sehr spannend, muss ich sagen. Mal wieder. Ich höre dir auch so gerne bei deinen Vorträgen. Es ist immer so, es ist wirklich, man denkt ja irgendwie, das ist ja, Schlangenbisse und so, das passiert mal und so, aber es gibt ja Gegengifte, Antiseren, aber das ist ja wirklich, was da alles dahinter steckt und das allein schon die Grundlage der Daten und der Beschreibung einfach so wackelig ist. Das ist schon wahnsinnig interessant.
Das Spannendste ist ja eigentlich an den Kreuzotterdaten, die wir gerade sammeln. Es ist in Afrika und Asien werden die Leute ja in den Fuß gebissen. In Deutschland werden die Leute alle in die Hand gebissen.
Weil sie da rumfummeln im Busch, oder
weil
was?
Ich glaube, die heben einfach alle
die Schlange auf.
Ja, hier läuft keiner barfuß, aber eine Schlange.
Guck mal.
Ach, die ist doch tot.
Ja.
Es gibt ja keine Giftschlange in Deutschland. Das unterschätzte Gegengift. Und was auch noch, das ist noch nicht veröffentlicht, aber es ist, ich habe am Wochenende einen Vortrag von einem Biologen gehört aus Gießen, der die einzige Arbeitsgruppe zu Tiergiften in Deutschland leitet. Der hat gerade untersucht, es gibt so die Höllennatter, heißt sie, glaube ich. Und es gibt die Kreuzotter gibt es so in einer schwarzen Morphe. Und da die schwarz ist, hat man immer gesagt, dass die hat was mit dem Teufel zu tun. Und deswegen die Höllenotter, von der durfte man sich auf keinen Fall beißen lassen. Die ist viel, viel giftiger. Und das hat er mal systematisch untersucht. Und bei den Giftkonzentrationen, wo er sagt, das ist eine relevante Giftkonzentration, bei dem, was wir bei einem Schlangenbiss injiziert bekommen, da unterscheiden die sich nicht. Aber wenn man das runter verdünnt, sind tatsächlich die Giftwirkungen der Höllenotter, ich weiß es nicht genau, ist potenter als das der Hellenkreuzotter.
Ach, guck.
Da steckt doch im Volksglauben doch was drin.
Schon, ne? Ist ja oft so. Ich glaube.
Nee, genau. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich kann auch noch ernsthaft antworten auf das, wie oft ich unterwegs bin. Ich bin so 2 Monate im Jahr unterwegs. Also 2 Monate im Jahr und ich versuche die Aufenthalte immer so lang wie möglich zu machen, um nicht sinnlos durch die Gegend zu fliegen und versuche immer möglichst dann die Projekte zu kombinieren.
Ja. Aber ja, auf jeden Fall sehr spannend, was du machst. Und ich habe sehr viel dazugelernt heute.
Ich auch.
Es gibt noch sehr viel zu tun.
Ja, nein, also es ist einfach ein Thema, mit dem sich viel zu wenig Leute beschäftigen. Ne? Also
ja.
Und wir brauchen mehr Leute. Und mehr Geld.
Das ist doch ein gutes Schlusswort.
Das ist ein gutes Mehr Geld.
Ja, sagen wir gut. Mal zu den Fundstücken der Woche, oder? Was habt ihr denn so mitgebracht? Wer will denn anfangen?
Ich kann mal anfangen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hatte. Ich habe gerade alle alten Folgen nochmal parallel durchgeguckt. Also ich habe es nicht gefunden. Also falls es jetzt doch dem einen oder anderen bekannt vorkommt, schnell Bescheid sagen. Und zwar habe ich einen Filmtipp für die ganze Familie. Und zwar die Leute mit Kindern kennen natürlich Checker Tobi. Und Checker Tobi hat einen super Film gemacht. Und zwar heißt dieser Film Checker Tobi in die Reise zu den fliegenden Flüssen. Und da fährt Checker Tobi mit seiner Grundschulfreundin, die er irgendwie erst sucht, fährt er so, die kriegen so eine kleine Schatzkiste von der ehemaligen Grundschullehrerin und müssen dann so eine Schnitzeljagd machen und gehen dann so auf verschiedene Stationen in der Welt und es geht halt ganz viel so um Umweltbewusstsein und Klimawandel und es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Film. Quintessenz meiner Kinder war Mama, du heulst ja schon wieder, weil es wirklich sehr, sehr berührend ist. Also wirklich ganz toll. Tolle Bilder, tolle Message. Kann ich also wirklich jung bis alt sehr empfehlen.
Sehr schön. Gut, dann mache ich einfach mal weiter. Ich habe ein Buch heute mitgebracht. Das Buch heißt Hundepark von Sophie Oxanen. Und das ist ein Buch, was in der Ukraine spielt. Es geht nicht um den Krieg, es geht um das Thema Leihmutterschaft und Eizellspende. Es ist nämlich wohl legal und es ist ja, es ist ein ganz interessantes Buch, wo es so um die Frauen geht, die halt quasi spenden. Also kann ich sehr empfehlen.
Ganz was Leichtes.
Cool. Ganz was Leichtes, genau, habe ich auch gerade gedacht, jetzt im Wechsel. Aber es ist wirklich lesenswert, deswegen.
Ich habe ein bisschen was Leichteres. Und zwar habe ich etwas, eine App eigentlich zu empfehlen, die heißt BirdNet, also Vogelnetz. Genau, das ist eine Kooperation von der TU Chemnitz und Cornell University in Ithaca in den USA. Und die, genau, das ist eine App, mit der man so Vogelstimmen aufnehmen kann und die das dann so identifiziert. Und es scheint wohl ganz gut zu funktionieren. Das ist so ein Projekt, was gerade angefangen hat. Genau, da kann man viel über Vogelstimmen lernen.
Okay.
Sehr gut. Und Benno, hast du noch was?
Die App brauche ich auch nochmal, weil ich kriege immer so viele, das sind immer so viele Vogelstimmen, ich kann die alle nicht auseinanderhalten. Also ich kann ja Vögel gut erkennen, aber Stimmen sind, habe ich immer Probleme mit. Außer dem Zilpzalp. Aber Schlangen geben auch keinen Ton von sich, habe ich gelernt. Dass sie können nichts sagen. Das ist das Schlängeln, das Hissen ist nur Pressen von Luft. Die haben keine
aber wie kommunizieren die miteinander? Weißt du das?
Das weiß ich nicht. Die schlängeln.
Gute Frage.
Ja, also Filmempfehlungen kann ich natürlich auch überhaupt nicht geben. Ich habe zum Geburtstag ein Poster bekommen von einem ganz tollen Film. Snakes on a Plane with Samuel L. Jackson. Enough said. Damals so beworben. Nicht besonders realistisch, was Schlangenbisse angeht. Aber ich habe in den letzten Wochen sehr viele europäische Guidelines lesen wollen oder müssen und so und habe damit meinen DeepL-Übersetzungs-Account für Dokumente aufgebraucht. Und DeepL ist immer noch das Beste gewesen, aber ich habe dann festgestellt, dass Google jetzt auch Dokumente übersetzt über den Google Translator. Und dann habe ich noch festgestellt, wenn man das nicht alles zu Google schicken will, gibt es von der Europäischen Kommission ein E-Translate, wo das alles datensicher in Europa bleibt. Die Qualität ist einigermaßen, Sie sagen selber, es ist dafür da, dass man versteht, um was es geht und einen Ansatz für die menschliche Übersetzung hat. Und so würde ich das auch sehen. Aber es ist sehr nützlich, wenn man Dokumente längere hat und Sachen suchen will und leider kein Holländisch spricht, zum Beispiel.
Und dann ganz vielen Dank,
dass vielen du Dank.
Uns echt. Was über Schlangenbisse ja, erzählt
hast. Dankeschön. Hat. Dann würde ich sagen.
Sehr, sehr gerne. Immer wieder.
Ja, auf jeden Fall.
Talk about, everyone loves talking about snake bites.
But, we do too.
But if they ask for money, you have to make them smile.
Also, vielen Dank.
Bis bald.
Tschüss. Bald. Ciao. Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Das DZIF ist aber nicht für die Inhalte verantwortlich, daher meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Anmerkungen oder Kritik zu den Folgen habt. Auch wenn ihr Vorschläge oder Themen oder Paper habt, dann freuen wir uns immer, von euch zu hören. Schreibt dazu einfach eine E-Mail an info@infektsupport.de oder ihr kontaktiert uns unter @infektsupport in den entsprechenden sozialen Netzwerken. Und falls euch der Podcast gut gefällt, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns auf den Podcast-Plattformen wie Spotify und so weiter bewertet. Das hilft uns immer nochmal, etwas mehr Reichweite zu bekommen.